Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Blackout in Zürich. Ein Stromausfall legt mehrere Stadtteile lahm. Es gibt Neues im Skandal um französische Billigbrustimplantate. Der Firmengründer ist gefasst. Und es gibt eine große Sorge. Wenn in der Schweiz fehlerhafte Brustimplantate oder Gelenkprothesen zurückgerufen werden müssen, weiß niemand, wo sie sind.
In der Schweiz haben wir eine sehr schlechte Datenlage. Wir wissen nicht, was mit diesen Patienten genau passiert.
Dann die Pensionskasse als Straßenbauerin und Flughafenbesitzerin. Ein neues Investitionsmodell sorgt am Weltwirtschaftsforum für Gesprächsstoff. Vom WEF in Davos kommt auch das Tagesgespräch mit dem einstigen Chef von ABB und Sulzer, Fred Kindle. Jetzt kauft er Firmen auf und verkauft sie gewinnbringend. Wir fragen, Herr Kindle, sind Sie eine Heuschrecke? Die Trams stehen still, die Ampeln funktionieren nicht, in den Läden, Büros und Wohnungen ist das Licht aus. Seit gut 1,5 Stunden sind größere Teile der Stadt Zürich ohne Strom. Wie lange das Blackout dauert, ist noch unbekannt. Aus Zürich berichtet Vera de Ragisch.
Von diesem Stromausfall betroffen ist das Zentrum. Die Stadtzürcher Kreise 1, 6 und 8. Zu ihnen gehören wichtige Verkehrsknoten wie das Bellevue oder das Zentral. Auslöser für das Chaos ist laut den städtischen Elektrizitätswerken EWZ ein Kurzschluss in einem Unterwerk, der sich kurz nach 11 Uhr ereignete. Die Ursache ist noch unbekannt, ebenso wie lange die Störung noch andauert. Im Normalfall, so EWZ-Sprecher Harry Graf, könnten die meisten Kundinnen und Kunden nach einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden.
Da ist es aber so weit, dass wir auch noch Rauchentwicklung festgestellt haben. Das heisst also, wir müssen zusammen mit der Feuerwehr vor Ort mal zuerst die Sachen anschauen und erst dann können wir die Umschaltungen machen. Aber wir hoffen doch, dass wir nach der Mittagszeit so schnell wie möglich die Teile wieder mit Strom können versorgen.
Infolge des Unterbruchs sind im betroffenen Gebiet keine Trams unterwegs. Auf mehreren Linien verkehren deshalb Autobusse. Die Passagiere müssten aber trotzdem mit längeren Wartezeiten und massiven Verspätungen rechnen.
Der Bericht von Vera de Ragisch aus Zürich. Nun zu weiteren wichtigen Meldungen des Mittags mit Karin Britsch.
Der Gründer der Brustimplantate-Firma PIP ist in Frankreich verhaftet worden. Gegen den 72-jährigen Jean-Claude Mass wird laut der Nachrichtenagentur AFP wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt. Die Firma PIP hatte für ihre Brustimplantate Industriesilikon verwendet, das für Menschen ungeeignet ist. Mehrere Länder empfahlen den betroffenen Frauen daraufhin, solche Silikonkissen entfernen zu lassen. Weltweit sollen bis zu 500.000 Frauen minderwertige Silikonkissen erhalten haben. Im Zusammenhang mit diesem Skandal verlangt der Dachverband Schweizerische Patientenstellen strengere Kontrollen. Die Kontrollstelle Swissmedic müsse Implantate künftig systematisch und zentral erfassen und auch überprüfen, sagte die Präsidentin des Dachverbands gegenüber Schweizer Radio DRS. Bisher wird Swissmedic erst aktiv, wenn es bereits Schäden an Implantaten gibt. Kontrolliert werden Implantate derzeit von einem der rund 80 privaten Prüfinstitute in Europa. In Paris hat der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, François Hollande, sein Wahlprogramm vorgestellt. Unter dem Titel «60 Verpflichtungen für Frankreich» startet der 57-Jährige in den Wahlkampf. Sollte Hollande Präsident werden, würde er rund 20 Milliarden Euro in Bildung und Arbeitsplätze investieren, versprach er. Konkret will er 60.000 neue Lehrerstellen schaffen und für junge Berufseinsteiger 150.000 neue Jobs beim Staat ermöglichen. Außerdem müssten Reiche mehr Steuern zahlen und kleinere Firmen hingegen weniger. Wer Kinder allein erzieht, ist in der Schweiz überdurchschnittlich oft in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Gemäß einer Studie, die im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen durchgeführt worden ist, verfügen vor allem alleinerziehende Frauen häufig nur über geringe finanzielle Mittel. Die Untersuchung zeigt, dass Unterhaltszahlungen für die wirtschaftliche Situation von alleinerziehenden Frauen bedeutend sind. In der Schweiz ist ein Drittel der wildlebenden Arten gefährdet. Das zeigen wissenschaftliche Gutachten, die das Bundesamt für Umwelt ausgewertet hat. Untersucht wurde etwa ein Viertel der insgesamt 46.000 bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz. 3% der untersuchten Arten gelten in der Schweiz als ausgestorben, 16% sind entweder vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. Die Auswertung des Bundesamtes zeigt aber auch, dass einst ausgestorbene Arten durch Wiederansiedlungsprogramme heute wieder gut etabliert sind, so etwa der Bartgeier oder der europäische Biber. Im Prozess gegen den Winterthurer Unternehmer Rolf Erb hat das Gericht einen Antrag der Verteidigung abgelehnt. Diese wollte, dass ein Gutachter die Finanzlage des Konzerns vor dessen Zusammenbruch noch einmal untersucht. Erb wird vorgeworfen, die Jahresabschlüsse des Erbimperiums geschönt und Gläubiger geschädigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat für Rolf Erb eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren verlangt. Der Aargauer Regierungsrat Peter Beiler tritt bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Oktober nicht mehr an. Der 66-jährige Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt ist seit 12 Jahren in der Aargauer Regierung. Beiler ist Mitglied der FDP. In Berlin ist der Schauspieler Vadim Glowner gestorben. Der 70-Jährige starb nach kurzer schwerer Krankheit. Der Norddeutsche Vadim Glowner war Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent für Film, Fernsehen und auf der Theaterbühne. Sein markantes Gesicht ist vielen bekannt aus Fernsehproduktionen, etwa auch Krimiserien wie Derrick, Der Alte und Ein Fall für zwei. Oft spielte er die Unbequemen und die Außenseiter.
Rendezvous. Diese Themen beleuchten wir genauer. Ist ein Implantat heute ein Risiko? Wir erklären, warum sich Experten in der Schweiz eine genauere Kontrolle bei künstlichen Gelenken oder Herzschrittmachern wünschen. Hat er nun doch Charisma und ein valables Programm? Sarkozys Gegenspieler, der Sozialist François Hollande, präsentiert sein Wahlprogramm. Libyen ohne Gaddafi. Warum das Land weit weg ist vom Frieden und das doch nicht so schlimm ist, wie es sein könnte. Dazu berichten wir vom Weltwirtschaftsforum WEF, von einer neuen Idee, und wir sprechen mit dem bekannten Unternehmer Fred Kindle und damit gleich weiter zur Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6088 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2074 gehandelt, der Dollar zu 91,68 Rappen. Das Wetter. Im Norden liegt Hochnebel, welcher sich lokal auflöst. Seine Obergrenze sinkt auf rund 1200 Meter. In den Bergen und im Süden ist es sonnig bei 3 bis 7 Grad. Morgen Freitag kann es in einigen Gebieten im Norden und in den Alpen regnen. Oberhalb von 1000 Metern kann es schneien. Im Süden, im Wallis und in Graubünden ist es meist trocken und zeitweise sonnig. Am Samstag fällt vielerorts zeitweise Schnee, unterhalb von 400 Metern Regen. Und am Sonntag bleibt es vielerorts bewölkt. In den Alpen wird es wahrscheinlich freundlicher bei 2 Grad im Norden und 6 Grad im Süden. Verkehrsinfo Deris von 12.39 Uhr. Im Berner Oberland ist die A8 Richtung Interlaken zwischen Spiez und Leissigen Ost nach einem Unfall gesperrt. Und ein Hinweis für die Stadt Zürich. Wegen eines massiven Stromausfalls in der Stadt Zürich sind sämtliche Lichtsignale rund ums Bellevue, den Limmatke, den Seilergraben, die Remistrasse sowie den Kreis 7 ausgefallen. Vom Stromausfall betroffen sind auch alle Trams. Zwischen Zentral und Zoo, Bellevue und Klusplatz sowie Bellevue und Rehalp sind Autobusse im Einsatz. Es gibt aber trotzdem Wartezeiten und es muss mit Verspätungen gerechnet werden.
Die französische Polizei schlägt im Morgengrauen zu. In der Wohnung der Freundin nimmt sie Jean-Claude Mars fest, den Gründer und früheren Chef der Brustimplantatefirma PIP, jener Firma also, die minderwertige Silikonkissen hergestellt hat. Tausenden Frauen haben Ärzte solche Kissen eingesetzt. Dass die Implantate überhaupt in Umlauf kommen konnten, wirft ein schlechtes Licht auf die europäischen, aber auch auf die schweizerischen Kontrollen von Implantaten. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Der Fall der französischen Brustimplantate könnte nur einer von vielen sein, auch wenn er besonders dreist und kriminell ist. Denn genau gleich kontrolliert wie Brustimplantate werden auch andere Implantate, vom Knie übers Hüftgelenk bis zum Herzschrittmacher. Implantate gehören zu den sogenannten Medizinprodukten und die kontrolliert in der Schweiz nicht das Nationale Heilmittelinstitut Swissmedic im Gegensatz zu Medikamenten. Medizinprodukte werden auf dem Schweizer Markt zugelassen, sobald sie von einem privaten Prüfinstitut die sogenannte CE-Kennzeichnung erhalten haben. In ganz Europa gibt es etwa 80 solche Institute. Und sie vergeben das Label CE auch für Spielsachen, Drucker oder Industriemaschinen. Die Institute prüfen lediglich das Dossier eines Herstellers und können die Produktestätten kontrollieren. Allerdings melden sie ihren Besuch dazu oft im Voraus an. Genau dieses Verfahren hat mutmaßlich der französischen Firma Zeit gegeben, die Prüfer zu täuschen. Deshalb fordert nun die Präsidentin des Dachverbands der Schweizerischen Patientenstellen, Erika Ziltener, strengere Kontrollen.
Wir plädieren dafür, dass alles wirklich über die Zulassungsstelle Swissmedic muss.
Damit dort die Implantate systematisch und zentral kontrolliert werden. Bisher wird die Swissmedic erst dann aktiv, wenn bereits Schäden an Implantaten aufgetreten sind. Und was sagt das Heilmittelinstitut Swissmedic zu dieser Praxis mit den privaten Prüfstellen? Peter Studer möchte zwar aus Kapazitätsgründen daran festhalten, aber auch er sieht Verbesserungsbedarf.
Wir haben sehr unterschiedlich qualifizierte Konformitätsbewertungsstellen in Europa. Das ist eine Schwachstelle, die anerkannt ist, auch von der EU-Kommission, die jetzt daran ist, eine Regulierungsrevision auszuarbeiten.
Denn die Schweiz hält sich bei der Zulassung von Implantaten an EU-Richtlinien. Eine verschärfte Version davon dürfte nicht vor 2017 in Kraft treten, schätzt Peter Studer von Swissmedic. Was aber noch weit dramatischer ist als die lasche Zulassung: Niemand in der Schweiz weiß, was für Implantate überhaupt im Umlauf sind. Ein nationales und obligatorisches Register gibt es nicht. Das sagt Max Abbey. Er ist Präsident der Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin.
In der Schweiz war es bis anhin jedem Arzt überlassen, ob er das machen will oder nicht, freiwillig. Wir haben in der Schweiz eine sehr schlechte Datenlage. Wir wissen nicht, was mit diesem Patienten genau passiert.
Das soll sich nun ändern. Dafür setzt sich Max Abbey und seine Stiftung ein. Und auch Patientenvertreterin Erika Ziltener bereitet für die nächste Session einen Vorstoß vor, mit dem Ziel, das Schweizer Gesetz strenger zu machen.
Es ist mit Spannung erwartet worden. Vor einer Stunde hat nun in Paris der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, François Hollande, sein Wahlprogramm vorgestellt. Hollande will Präsident werden, indem er die internationalen Finanzmärkte in die Schranken weist. Französische Banken dürften künftig keine Geschäfte mehr mit Steuerparadiesen machen.
Ich denke, qu'il faut porter un effort de volonté et de justice. La volonté, c'est d'abord de maîtriser la finance. J'ai indiqué que les banques françaises devraient cesser toute opération avec les paradis fiscaux.
François Hollande will zudem 150'000 Arbeitsplätze für Jugendliche schaffen. Er will die Zahl der Lehrer in den Schulen wieder erhöhen, nachdem Präsident Sarkozy die Stellen gestrichen hatte. Und er will das Rentenalter wieder auf 60 Jahre senken. Rudi Meder in Paris, diese Vorschläge kosten ja einiges. Gleichzeitig muss Frankreich ja wie andere Länder sparen. Hat François Hollande denn heute Morgen gesagt, wie er konkret diese neuen Ausgaben finanzieren will?
Ja, klar, hat er gesagt, und vor allem durch neue Einnahmen, und der Kampf gegen die Steuerflucht ist eben eine dieser Maßnahmen, die dem Staat zusätzliches Geld bringen will. François Hollande will aber generell Steuerschlupflöcher stopfen, also Steuerabzugsmöglichkeiten aufheben. Das trifft vor allem Unternehmen. Das allein soll 29 Milliarden einbringen. Oder er will künftig Überstunden besteuern. Unternehmen müssen heute auf Überstunden keine Sozialabgaben bezahlen. Oder eine dritte Maßnahme: Er will hohe Einkommen stärker besteuern. Das sind Einkommen über 150'000 Euro pro Jahr. Hier soll eine zusätzliche Progressionsstufe eingeführt werden. 45% Steuern muss man dann auf diesen hohen Einkommensteilen zahlen. Das alles soll dann diese zusätzlichen Ausgaben mehr als kompensieren. Und die Hauptlast sollen die Reichen und die Unternehmer tragen.
Gleichzeitig will François Hollande das Rentenalter 60 wieder einführen, also quasi das Rad der Zeit wieder zurückdrehen. Kann er mit diesem Programm die Wahlen gewinnen?
Ja, das kann er. Das Rentenalter 60, das ist ein Symbol für die Linke. Das ist eine Konzession von Hollande an den linken Parteiflügel und an die Gewerkschaften. Die haben ja vor einigen Jahren sich ganz vehement gegen die Erhöhung des Rentenalters gewehrt, monatelang demonstriert. Und es geht für Hollande darum, nun zu sorgen, dass eben dieser linke Parteiflügel geschlossen zur Urne geht und für ihn stimmt, dass er mobilisiert ist. Er zeigt damit, dass er wirklich ein echter, ein waschechter Linker ist. Man hat ja manchmal gesagt, er sei ein Weichling ein wenig. Und damit zeigt er wirklich, ich bin ein echter Linker. Das Rentenalter 60, dieses Etikett ist auch etwas irreführend, denn man muss auch 41 Beitragsjahre haben, also auch wenn diese Reform wieder rückgängig gemacht wird und das Rentenalter 60 kommt. Man muss dann mit 19 Jahren zu arbeiten begonnen haben, damit man mit 60 in Pension kann. Das ist heute für die wenigsten der Fall.
Sie verfolgen die Auftritte von François Hollande seit längerer Zeit. Hat Sie nun persönlich heute etwas überrascht an diesem Programm?
Also am meisten hat mich sein Auftritt selbst überrascht, sein Stil. Er kam wirklich ungewohnt daher in einem grauen Anzug, einem weißen Hemd, dunkelblaue Krawatte, ruhig und bestimmt im Ton, wenig überdreht, also sichtlich bemüht, präsidial zu wirken. Und das ist doch ein ganz neuer François Hollande, der sich hier präsentiert. Inhaltlich finde ich interessant, dass er auch das Thema Sicherheit anpackt. Er hat das schon am Sonntag bei seinem Auftritt in Le Bourget gesagt. Er wolle keinen rechtsfreien Raum dulden, nicht irgend dulden, dass irgendein Gangsterboss ein Quartier terrorisiert. Er will auch 1000 neue Stellen pro Jahr im Polizeibereich schaffen. Das sind doch neue Töne aus dem linken Lager.
Wie steht denn Hollande jetzt da im Wahlkampf? Also wie schätzen Sie seine Chancen ein?
Er liegt gut im Rennen, das zeigt sich auch in den Umfragen. 60% der Franzosen würden für ihn stimmen, wenn am nächsten Sonntag Präsidentschaftswahlen wären. Nur 40 für Sarkozy. Und, das muss man sagen, er hat einen super Auftritt in Le Bourget gehabt am Sonntag. Er hat dort den Saal wirklich elektrisiert, hat einen Begeisterungssturm entfacht. Und das war nicht einfach nur gespielt oder irgendwie inszeniert, sondern das war echt, das hat wirklich, der Funken ist gesprungen. Und er hat dort das Image eines blassen Parteibürokraten, das er hatte, abgelegt und wirklich das Format eines möglichen Präsidenten gezeigt. Ich habe persönlich lang nicht an François Hollande geglaubt, aber heute muss ich sagen, doch, er hat eine echte Chance, das Rennen zu machen.
Das waren Einschätzungen unseres Korrespondenten in Paris von Rudi Mäder. Ist meine Altersvorsorge gesichert? Diese Frage stellen sich sorgenvoll fast 30% der Bevölkerung in der Schweiz. Jetzt macht ein neues Modell am Weltwirtschaftsforum Davos von sich reden. Einer der größten Pensionskassen Nordamerikas investiert hier Geld in Flughäfen, in Eisenbahnlinien und Schnellstraßen. Damit erzielt sie eine hohe und sichere Rendite und springt dort in die Bresche, wo dem Staat das Geld fehlt. Wie man am WEF nach mehr Sicherheit in der Altersvorsorge sucht, Barbara Wittmer.
Das Umfeld ist garstig für traditionelle Pensionskassen. Die Zinsen sind rekordtief, Staatsanleihen sind unsicher und die Aktienkurse schwanken stark. Das Resultat? Die Spargelder der Versicherten werfen kaum mehr Erträge ab. Diese aber braucht es, um zuverlässig die Renten zahlen zu können. Neue Investmentideen stoßen deshalb auf großes Interesse in Davos. Beispielsweise der Vorschlag des US-amerikanischen Starökonomen Nouriel Roubini, den er mit viel Nachdruck an einer Podiumsdiskussion präsentiert.
If we had a plan about investing into infrastructure projects, I think that some of those investments will have significantly higher returns.
Pensionskassen sollten vermehrt in Infrastrukturprojekte investieren, denn solche Geldanlagen könnten bedeutend höhere Erträge bringen als die heutigen Anlagestrategien mit Aktien und Obligationen. Deshalb müsse diese Idee geprüft werden, so Roubini. Auch Philip Jennings, Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsverbandes Global Union, fordert die Pensionskassen auf, sie sollten vermehrt in Infrastrukturprojekte investieren. Das hätte auch den Vorteil, dass die Gelder der Versicherten neue Jobs schafften.
If you invest those workers' funds, pension funds, then we will put the contributors to those pension funds back to work.
Es rechnet sich, wenn Pensionskassen in die öffentliche Infrastruktur investieren, wenn sie also beispielsweise Eisenbahnlinien, Gaspipelines oder Flughäfen finanzieren. Das zeigen die Erfahrungen großer kanadischer Vorsorgeeinrichtungen. Sowohl öffentliche als auch private Pensionskassen stecken dort einen Großteil der versicherten Gelder in Infrastrukturanlagen. Einer der Pioniere dieser Investmentstrategie ist Jim Leach, Chef des Ontario Teachers Pension Plan. 300.000 kanadische Lehrer sind bei dieser Kasse versichert. Sie investiert rund um den Globus und will so den kanadischen Lehrern einen finanziell sorglosen Lebensabend ermöglichen.
We are a major shareholder in the Copenhagen Airport and in Brussels. In the UK, we own 100%.
Wir sind Großaktionäre der Flughäfen von Kopenhagen und von Brüssel. Außerdem besitzen wir die britische Lotteriegesellschaft und gerade kürzlich haben wir die Eisenbahnlinie unter dem Ärmelkanal durch den Channel gekauft, sagt Jim Leach. Solche Investitionen werfen zwar vergleichsweise bescheidene jährliche Renditen ab, aber die Erträge fließen zuverlässig, ohne Ausreißer nach oben und vor allem ohne Ausreißer nach unten. Die konstanten Erträge geben Planungssicherheit und langfristig betrachtet bescheren sie erstaunliche Resultate, wie das Beispiel der kanadischen Lehrerpensionskasse zeigt. Sie erwirtschaftet weit überdurchschnittliche Erträge. Trotz Finanzkrise waren es im Durchschnitt der letzten 10 Jahre 10%. Verglichen damit kamen die schweizerischen Pensionskassen in den letzten Jahren kaum vom Fleck. Jim Leach ist überzeugt, seine Anlagestrategie könnte auch andere Pensionskassen vorwärts bringen. Denn die Zeit sei günstig, um in Infrastrukturanlagen zu investieren.
You know, I think one of the fallouts of the European crisis, debt crisis, will be that many governments will look.
Wegen der Schuldenkrise müssten viele Regierungen Vermögenswerte abstoßen. Das Gleiche gilt für Banken. Sie müssten ihre Bilanzen verkürzen und so ihr Eigenkapital aufstocken. Davon könnten Pensionskassen profitieren. Wenn sie in die Lücke springen, sichern sie sich zuverlässige Erträge. Zugleich könnten solche Investitionen sicherstellen, dass die öffentliche Infrastruktur nicht verlottert. Zwei Fliegen auf einen Schlag also.
Barbara Wittmer vom WEF in Davos, wo die Finanzkrise in Europa allgegenwärtiges Thema ist. Während in den Bündnerbergen bei den Lenkern der Welt warme Mahlzeiten selbstverständlich sind, sind in Griechenland immer mehr Leute auf Armenküchen angewiesen. Die griechischen Armenküchen werden von den örtlichen Kirchgemeinden betrieben und sie zählen auf die Solidarität in der Bevölkerung. Die Reportage aus Athen von Rodothea Seralidou.
Es duftet nach gebackenem Gemüse in der Küche der Kirche der Heiligen Maria in Rifada, einem Vorort Athens. Die 4 ehrenamtlichen Köchinnen haben heute Briam gemacht, eine traditionelle Mahlzeit mit frischen Auberginen, Zucchini, Möhren und Kartoffeln. Es ist die Armenküche der Kirchengemeinde. Um Punkt 12 Uhr wird das Essen ausgeteilt. Die Armen der Gemeinde haben schon längst Platz genommen und warten. So auch diese Frau, eine Rentnerin in schwarzer Trauerkleidung. Ich bekomme nur 400 Euro Rente. Vor kurzem habe ich meinen Sohn verloren. Mein zweiter Sohn ist arbeitslos, also leben wir beide von meiner Rente. Gut, dass es diese Armenküche gibt. Das Essen ist immer sehr lecker. Ohne diese Hilfe wäre es sehr schwer für mich. Einen Tisch weiter sitzt Georgos, ein großer Mann mit grauen Haaren und dicker Brille. Auch er ist auf die tägliche warme Mahlzeit, die er hier bekommt, angewiesen. Trotzdem hat es ihn am Anfang große Überwindung gekostet, hierher zu kommen. Ich bin arbeitslos, wohne mit meiner kranken Mutter. Das erste Mal, als ich hier war und die anderen Leute gesehen habe, habe ich mich geschämt. Doch langsam habe ich mich daran gewöhnt. Wir sind jetzt wie eine Familie. Dabei war Rifada vor der Krise eines der reichen Viertel in Athens. Eine Armenküche war hier früher gar nicht nötig. Jetzt verteile die Kirche allein in diesem Vorort rund 2000 Mahlzeiten täglich, sagt Vater Konstantinos Vartholomäus, Pfarrer der Kirchengemeinde der Heiligen Maria.
Po 40 mechri
Seit einem Jahr gibt es immer mehr Bedürftige. Die meisten sind zwischen 40 und 55 Jahre alt. Diese Menschen haben ihre Arbeit verloren. Und wenn man alleine ist, geht es noch. Stellen Sie sich aber ganze Familien vor, Eltern mit Kindern. Allein hier in meiner Kirchengemeinde haben wir 4, 5 solcher Familien, die täglich bei uns eine warme Mahlzeit bekommen. Damit die Kirchen alle Bedürftigen mit Essen versorgen können, sind sie auf Spenden angewiesen. Durch die Initiative Olima Siborume, was so viel heißt wie alle zusammen können wir es schaffen, kann man seit Dezember Lebensmittel im Supermarkt kaufen und sie dort direkt für die kirchlichen Armenküchen abgeben. Die Resonanz sei überwältigend, sagt Panayotis Kapoyanatos, Leiter einer Supermarktfiliale im angrenzenden Stadtteil Eliniko, in der Nähe des alten Athener Flughafens. Die Leute kaufen vor allem Bohnen, Nudeln, Säfte, Haarmilch, also vor allem haltbare Lebensmittel, und legen sie in diesen Kasten hier. Alle 2, 3 Tage kommt jemand von der Kirche und leert die Container mit den gespendeten Lebensmitteln. Innerhalb von 3 Wochen haben wir so allein in diesem Supermarkt mehr als 500 große Kästen gesammelt. Auch die Familie Karavasilis macht da gerne mit. Mutter Dimitra, Vater Kostas und ihre 2 Kinder erledigen gerade ihren Wocheneinkauf. Ich finde diese Initiative sehr gut. Auch wir haben hier oft Sachen abgegeben. Reis, Nudeln, Linsen. Jeder muss jetzt seinen Beitrag leisten. Es ist nicht schwer, damit zu machen. Auch wenn man nur 1, 2 Sachen kauft, hilft man. Man braucht doch nicht ganze Tüten mit Lebensmitteln zu kaufen. Wenn jeder spendet, sammelt sich genug.
Die Reportage aus Athen von Rodothea Siralidou. Und im Halbfinalmatch zwischen Roger Federer und Rafael Nadal steht es im Moment 2-1 für Rafael Nadal. Im 4. Satz steht es im Moment 3-3. Noch ist also alles offen. Rendezvous ist 1:03. Aus Libyen kommen immer wieder besorgniserregende Nachrichten. Es mehren sich die Fälle von Gewalt und die Übergangsregierung gerät immer stärker in die Kritik. Anfang der Woche verlor sie sogar die Kontrolle über die ehemalige Gaddafi-Hochburg Bani Walid. Daniel Voll berichtet.
Die Fronten sind unübersichtlich. Die neuen Herren der Wüstenstadt Bani Walid, sein Anhänger Gaddafis, meldete die Übergangsregierung in Tripolis. Jan Martin, der Sondergesandte der UNO in Libyen, sieht dies anders.
This has been misreported as pro-Gaddafi forces taking back control of the city.
Die Behauptung, Gaddafi-Anhänger kontrollierten Bani Walid, sei falsch und sollte die Aufständischen diskreditieren. Der Konflikt bestehe zwischen Übergangsregierung und der lokalen Bevölkerung, die mehr Mitsprache wolle. Nach dem Scheitern der Verhandlungen sei es zu Kämpfen gekommen, sagte Jan Martin vergangene Nacht vor dem Sicherheitsrat der UNO. Auch an anderen Orten wächst die Unzufriedenheit mit der Übergangsregierung. Ihrem Unmut schafft die Bevölkerung mit Gewalttaten Luft, die für den UNO-Sondergesandten in einer Demokratie nicht tragbar sind.
Criticism of Libya's interim leadership has grown and in recent days has been expressed in ways which go beyond the healthy democratic spirit, including some physical violence, and has led to the resignation of the vice chairman of the NTC.
So wurde Vizepräsident Hafiz Abdul Guga in Benghazi von aufgebrachten Studenten verprügelt und reichte danach seinen Rücktritt ein. Nicht nur Jan Martin malt vor dem UNO-Sicherheitsrat ein düsteres Bild der libyschen Gegenwart. Auch UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay schlägt Alarm. Der Übergangsrat habe keine Kontrolle über die revolutionären Brigaden, die im Besitz großer Mengen von Waffen seien. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die Wahrung der Rechte der Bevölkerung.
Light and heavy weaponry in the hands of these brigades pose a threat to public security and the protection of the human rights of the population.
Besonders spüren dies die rund 8000 Gefangenen in rund 60 Gefängnissen. Diese werden oft nicht von den zentralen Behörden, sondern von Revolutionsbrigaden kontrolliert, sagt Menschenrechtskommissarin Pillay. Gefangene würden schlecht behandelt und gefoltert.
The lack of oversight by the central authorities creates an environment conducive to torture and ill treatment. My staff have received alarming reports that this is happening in places of detention that they have visited.
Ihr Team habe alarmierende Meldungen aus Gefängnissen, die sie besucht hätten. Häufig sei der einzige Vorwurf gegen die Gefangenen, sie seien Anhänger Gaddafis.
Daniel Voll. Punkt 1, Zeit fürs Tagesgespräch, quasi mit dem typischen Teilnehmer am WEF, dem früheren Chef von Sulza und ABB, Fred Kindle, nach den neuesten Schlagzeilen mit Karin Britsch.
In Zürich hat ein Stromausfall Teile des Stadtzentrums lahmgelegt, dies nach zwei Kurzschlüssen. Die Ursache ist noch unklar. In der Innenstadt fahren Trams und Trolleybusse nicht, Ampeln gehen ebenfalls nicht. Zum Teil verkehren Ersatzbusse. Die Behörden gehen davon aus, dass die Gebiete am frühen Nachmittag wieder mit Strom versorgt werden können. Im Zusammenhang mit dem Silikonskandal ist in Frankreich der Gründer der Brustimplantatefirma PIP verhaftet worden. In der Schweiz verlangt der Dachverband Schweizerische Patientenhersteller strengere Kontrollen bei Implantaten. In Paris hat der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten François Hollande sein Wahlprogramm vorgestellt. Unter anderem will er tausende neue Jobs schaffen und Reiche stärker besteuern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.